und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor!
Hallo, Herr Doktor!
Leute, wir sind heute zum Thema Neurodiversität und Nerdland zusammengekommen. Und ich kann schon sagen, es wird eine komplexe Folge, aber ich habe dir, lieber Innern, den offiziellen The Nerdland-Aufkleber mitgebracht.
Nice, vielen Dank. Jetzt kann ich das endlich offiziell tragen, sozusagen. Hier vielleicht noch direkt über meinem Gesicht oder sowas, aber erzähl uns doch mal kurz, was ist eigentlich Nerdland? Wir haben ja mal schon mal davon gehört, aber ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das bedeutet.
Also ein Nerd ist ja eine Person, die sich völlig auf eine Sache fokussiert. Ja, ich gucke euch jetzt gerade an. Zum Beispiel, das können Spiele sein oder Bücher sein, das kann eine Wissenschaft sein, ja. BWL-Nerd, aber man steigert sich in eine Sache rein. Das war früher eher ein Spottwort, aber inzwischen sagt man, sei nett zu Nerds, sie könnten deine Chefs und Chefinnen werden, weil man natürlich weiß, dass diese Spezialisierungen auch wohin führen. Und was du da hast, ist tatsächlich eine Kampagne vom Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg, weil wir tatsächlich auf der Suche sind nach Leuten, die zum Beispiel hier studieren, die hier bleiben, die hier Unternehmen gründen. Das zeigt ja eben auch, ja, die niedrige Demografie, zu wenig Kinder überall in Deutschland, auch in Baden-Württemberg. Und der Kampf um die Fachkräfte, wie es so schön heißt, hat schon begonnen. Dich haben wir ja auch gewonnen.
Stimmt. Dabei konnte ich nicht mal was dafür. Ich bin ja hier im wunderschönen Berlin quasi so direkt auf der Welt und vielleicht mit den ein oder anderen Schwierigkeiten, sage ich mal, ins Leben gestartet, zumindest karrieremäßig. Sonst will ich gar nichts über meine Kindheit sagen, Negatives. Aber es war schon anstrengender, glaube ich, als jemand, der, ich sag mal, über Generationen vielleicht in so einem Kulturkreis dann gelebt und aufgewachsen ist. Man muss ja vorstellen, das ist ja so die typische Einwanderer-Geschichte. Leute kommen in ein komplett fremdes Land, also komplett fremdes. Viele schon 60er, 70er Jahren, spätestens 80er noch hinterher. Und auf einmal hast du es mit einem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu tun, von dem du vielleicht mal ganz entfernt gehört hast. Ich meine, da gab es ja nicht mal Internet oder sowas. In einer komplett anderen Welt. Und jetzt sollst du auf einmal wieder damit zurechtkommen. Ja? Und selbst wenn du das geschafft hast, dann wanderst du aus dem wunderschönen Berlin hier runter ins Schwabenland, wo auch nochmal ganz andere Sprache und Kultur herrscht. Also Integration ist irgendwie meine Lebensgeschichte.
Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Wir haben ja gesagt, wir reden diesmal über Neurodiversität. Du weißt, ich habe promoviert über Religion und Hirnforschung und ich halte das Thema wirklich für wichtig, weil ich glaube, dass unsere Systeme noch viel zu neurostarr sind, viel zu wenig Rücksicht darauf nehmen, wie vielfältig wir Menschen sind. Aber ich glaube, das kann man auch an deinem Leben ja so ein bisschen zeigen. Also du bist ja auch einerseits in eine Gastarbeiterfamilie hineingeboren worden, aber auf der anderen Seite hast du dich dann in deiner Jugend auch irgendwie vom System emanzipiert. Erzähl doch mal.
Ich muss natürlich an der Stelle auch meinen Eltern unbedingt danken, weil die auch geschafft haben, als sehr untypische Familie irgendwie diese beiden Welten zu versuchen, zumindest zu vereinen. Also sie haben viel Wert darauf zum Beispiel gelegt, dass mein Bruder und ich habe nur, aber einen Bruder, zunächst einmal die deutsche Sprache vorrangig lernen. Das heißt, auch zu Hause wurde häufig Deutsch gesprochen. Offensichtlich nicht ausschließlich. Meine Eltern konnten es ja jederzeit auch nicht, aber haben es selber versucht. So merkwürdig das einem klingt. Ich meine, stell dir vor, du würdest jetzt mit deinen Kindern Englisch oder sowas den Tag über reden. Ja, könntest du wahrscheinlich, aber es fühlt sich komisch an. Ihr habt eine Sprache, die ihr beide versteht, beziehungsweise alle in der Familie und damit euch wohler fühlt. Warum also so? Haben meine Eltern gemacht und sie haben eigentlich bis zuletzt immer einen sehr laissez-fairen Erziehungsstil gewählt. Es gab nie sowas wie, Hausarrest, Zimmerarrest oder sowas. Wir haben so kulturell mehr oder weniger das Minimum vermittelt bekommen, aber gleichzeitig musst du dir vorstellen, wir sind ja in Berlin, Neukölln, Kreuzberg, so die Ecke aufgewachsen. Also richtig klischeehaft. Und da werden von beiden Seiten immer Erwartungen gestellt, sprich von der Gemeinde, in die du ja automatisch kommst, als Familie mit buchstäblich dann auch Migrationshintergrund, frisch reingekommen zum Arbeiten, und wiederum der deutschen Gesellschaft. Das wird einem so ein bisschen übergestülpt. Das ist der Türke, was so streng noch gar nicht stimmt, weil ich auch nur zur Hälfte Türke bin, andere Hälfte ist ja kurdisch väterlicherseits, und selbst dann, ich meine, mütterliche Seiten sind Sunniten, väterliche Seiten sind Aleviten, ja, ich selbst identifiziere mich eher als alevitisch, und die erwarten natürlich, dass man in deren Kreisen mehr mitmacht. Die Leute, die ja damals hergekommen sind, vorrangig mit dem Ziel, eben einfach zu arbeiten. Meine Großmutter war zuerst hier, mein Großvater, jeweils andere Seite der Familie, um halt ihr Geld zu verdienen, so gut es geht, und dann natürlich irgendwann mal wieder in die Türkei zurückzugehen. Und es ist genauso gekommen, wie auch wir, die ins Schwabenland gekommen sind. Wir haben auch gesagt, wir machen das 2-3 Jahre und dann hauen wir wieder ab, wenn ich mit meiner Promotion fertig bin. Offensichtlich nicht. Jetzt haben wir uns auch hier in dieses Land buchstäblich verliebt und sind geblieben. Für mich und meine Eltern war es erstmal nur wichtig, geh in die Schule, mach dein Ding, find irgendwann eine Ausbildung und das machst du den Rest deines Lebens. Und das wäre fast so gekommen, denn ich hatte schon immer so ein bisschen Identifikationsschwierigkeiten, weil ich einerseits irgendwie das, was wir so als sehr deutsch bezeichnen, so diese Korrektheit, diese Regelgebundenheit, diese Pünktlichkeitsgeschichten, so was so ein bisschen die Klischees sind. Andererseits aber hat man immer wieder die Erwartung, der Türke hat sich wie ein Türke zu verhalten. So leicht asozial, sage ich mal ganz provokativ. Das war immer so ein bisschen die Erwartung. Die passen hier nicht so richtig rein. Die sind eher so vielleicht für das Körperliche und der Rest ist okay. Und mit dieser Erwartungshaltung entwickelst du selbst dir gegenüber auch so einen Erwartungsdruck. Du hast ein bisschen rauer zu sein, ein bisschen gröber, weil alles andere als Schwäche gewertet wird von allen anderen. Das ist automatische Freundlichkeit, Zuvorkommenheit, Respekt fast schon, wurde immer so ein bisschen als Schwäche dargestellt. Nie von meinen Eltern, die haben mir diese Werte vermittelt, aber meistens von außerhalb. So, und dann hast du einen kleinen Jungen, der relativ früh entdeckt hat, dass er so zumindest nicht in dieses Bild passt. Ich will nicht sagen, der anders war, weil bestimmt noch andere auch so waren, aber zumindest nicht in dieses Bild gepasst hat. Ich habe Comics geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe damals von meiner Tante zu einem Geburtstag so eine Sammelreihe gekriegt von Was ist was Büchern, sowas ähnliches. Ne? Wie funktioniert die Welt im Grunde? Ich habe das verschlungen, aber immer so ein bisschen heimlich, weil ich immer das Gefühl habe, natürlich nicht von meiner Familie, sondern eher so vor Freunden und Bekannten, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es fast schon was Perverses, ja, wenn ich das so vor anderen Leuten zeige. Und das hat mir mein Leben lang auch bis dahin immer Schwierigkeiten bereitet. Mein Vater hat mich dann damals in diese berühmte AGB, diese Amerika-Gedenkbibliothek gebracht, wo sich so ein bisschen eine kleine Welt für mich geöffnet hat, weil ich auf einmal Zugang hatte zu so wahnsinnig vielen Büchern und Comics. Das meiste war Schwachsinn, was ich gelesen habe. Es waren halt Comics gewesen, so ein bisschen Karikaturen. Da bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit Star Wars und Star Trek gekommen. Etwas, was, wo ich überhaupt kein Freundeskreis
hatte. Also war es kein Schwachsinn. Wir haben eine eigene Folge dazu gemacht. Ja, das ist
ja, genau.
Wir betreten den Raum des Heiligen. Ja, genau.
Selbstverständlich. Da muss ich aufpassen, nicht blasphemisch zu werden an dieser Stelle. Ja, das ist absolut richtig natürlich. Ich sollte besser meine Wortwahl beachten.
Nein, aber du hast schon recht, natürlich aus der Sicht der bildungsbürgerlichen und auch der türkischen, also sowohl der deutschen wie der türkischen Seite, waren amerikanische Comics Schwachsinn, ja.
Yeah.
Und dann war das quasi so, man würde heute sagen, guilty pleasure. Also du hast, so hattest Freude dran, aber gleichzeitig hat es nicht den Erwartungen entsprochen, die an dich gestellt waren, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, genau. Und das hat natürlich auch schulisch für Probleme irgendwann gesorgt. Ich war überraschenderweise einer der wenigen mit Migrationshintergrund, aber du hast auch immer wieder gemerkt, dass sich automatisch diese kleinen Klicken und Gruppen dann bilden. Ja? Wenn du so ein bisschen aussiehst wie so dieser eine Typ, dann hängst du auch meistens zusammen mit diesem gewissen Typ sozusagen. Ja? Und dann kommst du in die Freundeskreise, dann machst du dieses und musst irgendwie ein bisschen deine andere Seite verstecken. Also mir ist es ganz wichtig, auch nochmal zu erwähnen, ich sehe mich in keiner Weise als was Besseres oder zwangsläufig als intelligenter als die anderen. Das war sowieso immer eins der schlimmsten Komplimente, die ich bekommen habe. Du bist nicht wie die anderen, du bist ein intelligenter Türke. Da wird mir jetzt noch übel von, wenn ich das höre. So will ich mich überhaupt nicht darstellen, aber ich war schon anders gewissermaßen. Ich habe gerne mitgemacht bei viel Quatsch, aber andererseits, ich brauchte auch mein Zeug. Und ich habe deswegen auch schulisch so meine Leistung, naja, ich sag mal, ich habe es gerade so auf eine Realschule dann später geschafft damit. Und da wiederum hatten wir das andere Extrem. Dort in unserer Klasse gab es 5 Einheimisch-Deutsche, sage ich mal. Der Rest Türken, Araber, Russen, das, was man so kennt von Berlin und Neuköllner Verhältnissen. Und da war es schon eine Kunst, überhaupt anwesend zu sein oder überhaupt mitzumachen. Und da hatte ich Riesenschwierigkeiten, ja, riesige Schwierigkeiten, weil ich da noch umso mehr reinpassen musste in dieses Klischee. Und um einen kleinen Sprung nach vorne zu machen, wenn mein Monolog auch so lang geht, als ich es dann irgendwann mit diesem über eine Bundeswehr und Ausbildung davor und so weiter, dann endlich mit auch viel Klagen, das gehörte auch dazu, muss ich offen sein, in ein duales Studium geschafft habe und zum ersten Mal diesen großen Hörsaal gesehen habe, wo aber jetzt wirklich alles dabei war. Also sowohl, ich sag mal, ganz weiße, wie auch braune, grüne, gelbe, blaue Menschen, alles war dabei. Und die waren automatisch eine Schicht. Studierende, Studis einfach. Menschen, die natürlich irgendwo ein Leben haben, aber genauso irgendwie zumindest ein gewisses Interesse, wenn nicht sogar eine Liebe für das Akademische, um das zu lernen. Und das war der Punkt, glaube ich, wo quasi jenseits jeglicher Therapien das so wie so ein kleines Pflaster aufs Herz ging, weil du zum ersten Mal so einen größeren Kreis zumindest an Leuten hattest, mit denen du dich auch mal so, ohne dich zu schämen vielleicht, über was austauschen konntest, wie, guck mal, das Zeug ist interessant, da gibt es noch eine Vorlesung am so und so, wollen wir da vielleicht mal reingehen. Etwas, wo jeder sonst hier in der Schule gesagt hat, warum soll ich freiwillig mir noch mehr sowas davon antun, ja? Konnte man einfach sagen, dann hieß es, ja klar, oder eben halt auch nicht, aber du warst kein durchgeknallter, irrer Nerd in dem Sinne, ja?
Also duales Studium war dann Heimat sozusagen?
Total, also ich sag auch, ich denke, ich bin auch diesen Weg weitergegangen, weil ich mir das so ein bisschen erhalten wollte. Klar hätte ich nach dem Bachelor auch direkt in den Job einsteigen können. Eine Ausbildung hatte ich ja auch schon gehabt. Aber ich habe gemerkt, dieses Studienleben, so diese Umgebung, das macht mir irre viel Spaß. So bin ich ja auch später dann mit etwas Glück und natürlich sehr, sehr viel Fleiß, so viel muss ich mich auch mal loben, habe ich es dann auch in die Promotion geschafft, da bin ich geblieben. Und jetzt in der Professur bin ich auch von Hochschule umgeben. Also das ist halt meine Welt, ja. Ich meine, ich würde das gerne mal so ein bisschen kontrastieren vielleicht, wenn man das so sagen kann. Du sagst ja eigentlich auch, du bist ja aus so einer Arbeiterfamilie eigentlich entsprechend gekommen. So wie ich, halt weniger Migrationshintergrund vielleicht, jenseits von der Völkerwanderung. Aber die ist ja eine Weile her. Wie war die Erwartungshaltung bei euch denn gewesen?
Ja, also ich bin mir gar nicht sicher, ob das mit dem Migrationshintergrund, weil du weißt ja, meine Familie stammt aus der ehemaligen DDR. Ja. Also kollektivistisches System, noch sehr viel enger als die Bundesrepublik. Meine Eltern haben rebelliert, mein Vater hat Fluchtversuch gemacht, Stasi-Haft erlitten, ist gefoltert worden. Und sie sind dann freigekommen über Berlin und dann kamen wir tatsächlich über Berlin ins Schwabenland. Also ich war sozusagen viele Jahre vor dir hier, aber es war auch dieser Kampf um Anerkennung. Und also ich nehme an, so auch von der Neurowissenschaft her, von dem wenigen, was wir zu diesem Bereich schon wissen, es hat auch einfach damit zu tun, dass wir heute anders ernährt sind, wir kriegen eine bessere medizinische Versorgung und vor allem, wir haben mehr Medien, viel mehr Medienmöglichkeiten, was bei dir die Bibliothek war, ja, oder auch Fernsehen, Bücher und so weiter und so fort. Das heißt, aus den gleichen Anlagen, ich komme aus, wie gesagt, einer Arbeiterfamilie, aber heute kann jedes Kind in die wildeste Richtung sich entwickeln, ja, die vorher gar nicht absehbar war, einfach weil sozusagen die Streubreite ja riesengroß ist. Und das finde ich eben auch so wichtig bei Neurodiversität, dass wir da drauf gucken und dass wir damit aufhören, Kinder quasi von Geburt an zu kategorisieren und zu sagen, ah, dein Papa war Zeitungsausträger, also gehst du auf die Hauptschule. Ja, mein Papa hat Zeitung ausgetragen, ja, aber ich bin aufs Gymnasium gegangen. Oder meine Mutter war Krankenschwester, ja. Oder deine Mutter, die hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann machst du jetzt eine Realschule. Oder ja, du kommst aus einer Bürgerfamilie, dann musst du ins Gymnasium, sonst müssen sich ja deine Eltern für dich schämen. Ja. Und das finde ich falsch. Ich glaube wirklich, wir müssen dahin kommen, dass wir das Kind in den Mittelpunkt stellen und seine Begabungen und auch Schwächen. Anstatt, was du erlebt hast, sozusagen zwei Normensysteme, ja. Einmal das Deutsche und dann das Türkische. Und dann muss man sich irgendwie da lavieren und du hast dich dann quasi so durchgestolpert und gerettet, bis du dann in der Akademie angekommen bist, wo es eben wirklich mal drauf ankam, was hat jemand im Hirn und nicht, wie sieht jemand aus oder welche Herkunft hat jemand. Ja, das ist ja nicht unwichtig, das finden wir auch alles, ja. Vielfalt begrüßen wir ja, wir haben ja auch schon Folgen gemacht über Protestantismus und Alevitentum, ja, wir verstecken ja unsere Identitäten nicht, aber wir haben eben nicht nur eine, ja, wir sind keine Abziehbilder, ja, ich darf Kartoffel sein, aber auch ein bisschen mehr und du darfst Berliner sein und trotzdem Schwabe, ja, und bei mir war es also so, dass ich tatsächlich sehr krank geworden bin als Kind. War eine lebensbedrohliche Krankheit. Ich war im Krankenhaus, die Ärzte wussten nicht so recht, was los ist. Ein Arzt hat es dann in einem dicken Buch, ein junger Arzt, dann angeblich noch gefunden, was ich auch spannend finde. Heute hätte er wahrscheinlich einfach das Internet genutzt, aber damals quasi seltene Krankheiten musstest du suchen in dicken Büchern. So bin ich dann quasi doch nochmal geheilt worden. Ich war völlig abgemagert. Ich habe in der Zeit lesen gelernt. Lesen war die Welt ohne Schmerzen. Also wenn ich Bücher gelesen habe, Comics, ja, Asterix, Lucky Luke, also noch nicht mal Star Wars und so kam später. Aber das war die Welt für mich ohne Schmerzen. Und ich habe nie wieder zu lesen aufgehört. Ich kann sagen, ich habe in meinem Leben und jetzt auch 48 Jahre sozusagen, also seit damals, weit über 45, sagen wir mal 42, 43 Jahre, seitdem keinen Tag verbracht, in dem ich nicht ein Buch in der Hand hatte. Und meistens lese ich 2-3 Bücher die Woche. Und das macht mich glücklich. Das ist sozusagen für mich die Welt ohne Schmerzen. Und damit war ich natürlich genauso der Nerd, aber zu einer Zeit, als das noch nicht cool war. In jeder Fußballmannschaft der Typ, der als letztes gewählt wird. Der Typ, der erstmal wieder laufen lernen musste und mit diesen blöden Medizinbällen dann wieder lernen musste, sich zu bewegen, dem die Hände gezittert haben. Also ich habe das bis heute. Deswegen natürlich auch eine komische Handschrift gehabt. Und vor allem mein Papa, der noch so eine sehr traditionelle, autoritäre Erziehung erfahren hatte, für den war ich lange Zeit eine ziemliche Enttäuschung. Ja, so ein Weichkeks, so ein Bücherwurm, ja. Deswegen bin ich ja später mit jeder Beförderung und mit meiner Doktorurkunde und was noch was bis zu ihm hingelaufen, bis er mir dann irgendwann, er hat es mir nicht sagen können, aber er hat es mir auf eine Geburtstagskarte geschrieben, dass er stolz auf mich ist. Da habe ich geheult wie normal was. Also wir haben uns versöhnt und wir haben das auch hinbekommen, bevor er gestorben ist, weil er dann gesehen hat, okay, der Michael ist seinen eigenen Weg gegangen. Aber es war eben nicht der Standardweg. Ja, ich bin dann aufs Gymnasium gekommen und ja, ich habe nachher auch zum Beispiel den Scheffelpreis bekommen, aber ich habe nie so richtig reingepasst. Ich war zum Beispiel mal in Kur, weil ich zwischendrin wieder aufgehört hatte mit Essen. Ja, sieht man jetzt nicht mehr. Da bin ich drüber weg. aber es war dann tatsächlich so, dass niemand so richtig wusste, was mit dem Jungen los ist. Im Nachhinein würde man sicherlich auch quasi da die eine oder andere Diagnose stellen, aber das gab's damals alles noch gar nicht. Sondern man hat einfach gesehen, der Junge leistet, dabei ist tief unglücklich, irgendwas fehlt ihm und der magert ab. Und dann hat man mich in Kur geschickt, wo ich übrigens witzigerweise Professor genannt wurde von den anderen. was ich auch genauso wie du so ambivalent erfahren habe. Ja, also Professor war einerseits, ja, der weiß viel, der liest ständig, aber es war auch, der gehört nicht so richtig dazu. Der ist immer so ein bisschen außerhalb der Gruppe. Da habe ich.
Ja, das ist es, ne?
Ja, und da waren zum Beispiel, bei mir waren es die Fantasy-Rollenspiele, ja, bei dir dann später Shadowrun, wo ich dann überhaupt auch mit anderen Gruppen und Freundschaften aufgebaut habe, vor allem über eine fantastische Welt. Und ich war früh in der Politik aktiv, weil ich dieser Bundesrepublik so irre dankbar war. Ja, ich fand alles toll. Heute sehe ich das differenzierter. Aber ich war natürlich schon sehr naiv und dankbar für die Freiheiten. Aber ich finde unser Bildungssystem, ich bin ihm dankbar, aber ich denke gerade jetzt auch mit KI, es müsste sich dringend ändern, weil Menschen wie du und unheimlich viele andere ihre Potenziale haben. Und wir müssen aufpassen, es zerbrechen viel zu viele. Es viel zu viele schaffen es nicht, viel zu viele können nicht stillsitzen oder sind zu leise oder haben andere Interessen oder haben Interessen im anderen Alter, als sie im Bildungsplan vorgesehen sind. Das heißt, dieses alte System aus dem 19. Jahrhundert, nach meines Erachtens, wird es unserer Neurodiversität nicht mehr gerecht.
Ich war auch immer mal wieder tatsächlich in Therapie gewesen, habe auch keinen Schmerz damit, das anzusprechen, weil ich auch merke, dass das immer weniger Tabuthema wird. Zum Beispiel auch wegen ADS oder jetzt, wie es heute eigentlich nur gibt, ADHS, auch Erwachsenen-ADHS. Tatsächlich rede ich nicht so gern normalerweise drüber, aber aus einem anderen Grund, als man vielleicht vermutet. Es ist nicht, weil ich mich irgendwie schäme dafür oder dann Geheimnis draus machen will oder mir Sorgen um meine Zukunft. Nee, darum geht's nicht. Es ist häufig gepaart übrigens so mit Fragen der Migräne. Ich bin ja auch Migräniker. Wenn ich mit Leuten drüber spreche, dann ist es nicht mal das Mitleid, das mich nervt, sondern häufig, dass dann so eine Reaktion kommt, wie zum Beispiel, oh ja, kenne ich, habe auch ganz oft so Konzentrationsschwierigkeiten, ja, ich habe ADS, oder wenn jemand mal ein bisschen Kopfschmerzen hat, oh, ich habe so eine Migräne, neben so einer Ibo 400 und basteln, arbeiten, schön weiter und so, und dann ist gut. die Leute haben meistens einfach keine Ahnung. Und das ist okay, keine Ahnung zu haben. Deswegen stellen wir ja Fragen, deswegen machen wir uns schlau. Aber viele projizieren das gerne auf sich. Denn wenn ich dann frage, okay, seit wann bist du denn in Therapie, in Behandlung? Ah ja, nee, das mache ich nicht und mag ich nicht. Okay, wann wurde es dir denn diagnostiziert? Du lebst ja dann recht lange damit. Ach nee, eigentlich wurde das nie diagnostiziert. Aber ich sehe das an mir. Ne? So, ich habe mich genug eingelesen dort. Und das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus will. Es ist, diese Diagnosen werden so häufig gestellt wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Aus natürlich guten Gründen. Erstens, weil es weniger tabu ist. Die Leute trauen sich sozusagen mehr zum Arzt zu gehen. Und auf der anderen Seite aber auch, weil es so ein bisschen in Mode kommt, weil die Leute auch nach Ausreden vielleicht auch manchmal suchen. Wir haben ja, ich glaube, beim vorletzten Mal darüber gesprochen, dass wir natürlich von allen Menschen erwarten, irgendwie ein produktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Und dass viele natürlich manchmal unter dem Vorwand der Neurodiversität versuchen, Verantwortung manchmal abzugeben. Aber ich glaube nach wie vor, gerade mit dieser KI-Revolution, auf die wir immer mehr zugehen, dass wir immer mehr in der Lage sind, solchen Menschen, die zum Beispiel ADHS haben oder meinetwegen Dyskalkulie oder, ne, kennt man ja auch, ist auch so ein Ding,
Rechtschreibschwäche muss man vielleicht,
so, ja, genau. Wobei Dyskalkulie ist mehr Rechen.
Ja, Rechenschwäche, ne? Ja, genau.
Genau. Und weil das ist echt, das gibt's auch, aber es gibt halt auch Menschen, die sind einfach nur nicht so gut darin. Es geht nicht darum zu sagen, du hast keine Ausrede, also rechne das gefälligst, sondern erstmal das Problem zu identifizieren. Also zu sagen, hat jemand wirklich ein psychisches, in Anführungsstrichen, Problem oder kapiert jemand einfach nur was nicht? Woran liegt das? Ist es Dyskalkulie in dem Fall oder ist es meinetwegen ADHS und jemand kann einfach irgendwie zwei Sätze sich gerade nicht merken, die er dort liest? Denn wenn wir das Problem identifiziert haben, darum ist es auch so wichtig, zum Arzt zu gehen, wenn wir das Problem identifiziert haben, dann können wir damit umgehen. Denn die Zeiten sind Gott sei Dank längst vorbei. Ich habe es vorhin auch nochmal gesagt, wir sind hoffentlich die letzten Generationen, die noch so klassisches preußisches Unterrichtsmaterial so gekriegt hat in dem Form, dann können wir diesen Leuten viel besser und eher helfen, statt die nur dafür schlecht fühlen zu lassen, dass sie was nicht können oder machen und garantieren damit eigentlich auch, dass sie auch ein produktiver Teil der Gesellschaft werden können.
Ja, bin ich bei dir. Also ich wehre mich auch immer gegen dieses vorschnelle Pathologisieren, ja. Also wie gesagt, bei mir war das dann auch, ja, in Kur und so. Und es gibt auch Leute, die mir dann sagen, Michael, also bei dir ist schon erkennbar, du immer diese Kreativität, aber auf der anderen Seite brauchst du Struktur und dein Team zum Beispiel muss sich da ausgleichen. Ich blühe beim Reden auf, aber ich bin danach auch immer völlig verschwitzt. Ich habe immer Lampenfieber und so. Und da gibt es sofort Leute, die da irgendwelche Diagnosen stellen. Und ich würde eben auch sagen, Vielfalt ist normal. Und die Frage ist, wann leiden Menschen wirklich drunter? Und dann,
Punkt, ja.
Genau, und dann auch tatsächlich kann und sollte man sich Hilfe suchen, wenn es um Leiden geht. Aber wenn es sozusagen eine Norm gibt, die so eng ist, dass irgendwann 80% der Menschen da nicht mehr reinpassen, dann stimmt halt was mit der Norm nicht. Ja. Und das genau das, also die Menschen, die subjektiv das Gefühl haben, ich brauche Hilfe, sollten Hilfe bekommen. Und umgekehrt sollten die Menschen, die vielleicht halt einfach nur ein bisschen anders sind, nicht ins System passen, nicht von vornherein pathologisiert werden.
Ja.
Also bei mir war das damals zum Beispiel in dieser Kur so, ich werde es nie vergessen, es wurden zum Beispiel dann auch verschiedene Tests gemacht, unter anderem ein Intelligenztest.
Wie alt warst du ungefähr?
13, 14.
Ja, ah, doch so, recht jung.
Genau, also und das Verrückte war aber, die haben nur nach den Problemen gesucht. Also es war sozusagen, und niemand hat mit mir darüber gesprochen, was da überhaupt rausgekommen ist. Und dann war die verrückte Situation, dass wir da so ein Bademeister war. Der war früher bei der Bundeswehr und der hat uns rumkommandiert und rumgebrüllt und wir hatten alle Angst vor dem. Und dann hat er gewohnt, Blume, aus dem Wasser. Und ich bin rausgegangen, dachte, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Und dann hat er mir gesagt, guter Intelligenztest, hat mir den Wert um die Ohren gehauen und hat mich zurück ins Wasser geschickt.
Okay.
Und das war für mich, er war quasi beeindruckt. Die müssen das irgendwo besprochen haben. Und das war, stell dir mal vor, das war die Ansprache. Ich war völlig verwirrt. Niemand hat mir irgendwas erklärt. Jahre später hätte ich drüber heulen können, weil offensichtlich mein Problem einfach war, dass ich mich oft gelangweilt habe. Ich bin schlecht geworden in Schulfächern und bin abgestürzt, schlicht und ergreifend, weil ich keinen Bock mehr auf Lernen hatte und weil ich, was heute würden wir das Bore-out nennen.
Ja.
Ja. Also mein Problem war in dem Fall eben einfach, dass die Intelligenz da war, aber nicht abgerufen wurde und ich auch nie gelernt hatte, quasi, ja, mich da irgendwie, ich war halt dann eher still, habe mich zurückgezogen oder und habe mich in meine Fantasy-Welt zurückgezogen und habe nicht mehr gelernt und habe auch nicht mehr gegessen. Aber das war zum Beispiel, also es war ein reiner Blick auf quasi auf die Schwächen, und man hat halt die Kinder wieder so eingestellt, dass ich dann wieder Normalgewicht hatte. Gut, ein bisschen was hat man da schon gelernt, anthropogenes Training und so, und dann wurde man wieder rausgelassen. Und da gebe ich dir völlig recht. Also dieses, ich will es mal fabrikartige Modell nennen, wo wir einfach sagen, das 19. Jahrhundert, das wird jetzt eingeführt, die Kinder sollen in eine Schule, die sollen gute Arbeiter werden, gute Bauern werden, gute Kaufleute werden oder gute Bürgerskinder werden. Dann kategorisieren wir die Kinder und normieren sie. Und wenn sie nicht in die Norm passen, dann stellen wir nach, entweder mit Sanktion oder aber mit Anschieben, oder wir tun sie auf eine sogenannte Sonderschule. Und dieses Modell, da bin ich ganz fester Meinung, das hat ausgedient. Das hat im 21. Jahrhundert nichts mehr zu suchen, weil die Kinder durch Ernährung, durch Medien, durch die medizinischen Möglichkeiten heute so weit auseinandergehen, dass diese 19. Jahrhundertform der Schulbildung, meine ich, heute viel zu viele Opfer kostet.
Wir haben einfach auch eine größere Reichweite bekommen, eigentlich buchstäblich diversen Menschen zu helfen. Wir haben ja, sei es angefangen bei Sachen, die komplett konsequenzlos sind. Wir haben ja mal darüber gesprochen, über Linkshänder, Rechtshänder, wo man ja früher auch versucht hat, die umzupolen auf irgendwie rechte Hand. Bis man irgendwann gesagt hat, ist es das wirklich wert? Nee, offensichtlich nicht. Aber okay, geschenkt. Das ist etwas, was wir relativ schnell gelernt haben. Dann hast du halt Menschen mit Sehschwäche. Was machst du mit denen? Setz denen halt zwei Gläser vor die Augen. Und schon ist das wieder ein Nicht-Problem.
Ja? Nerdspruch, wo eine Brille ist, ist auch ein Weg.
Ja, siehst du? Genau. Ich meine, wir können dich behindert nennen, wenn du deine Brille gerade nicht aufhast. Aber was bringt das? Also, dann haben wir halt nur ein Label verpasst. Darum geht's aber gar nicht. Es geht ja darum, dafür zu sorgen, dass du halt mindestens mal an der Gesellschaft teilnehmen kannst und dann idealerweise vielleicht noch einen Beitrag leistest. Weil ich bin nicht jemand, der das wirklich von jedem erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen allein immer mit meiner Meinung. Ich finde, es ist okay für, da kommt wieder der Wirtschaftswissenschaftler in mir, für eine Volkswirtschaft vollkommen okay ist, wenn es Leute gibt, die sich zurücklehnen, gar nichts machen und meinetwegen Arbeitslosenhilfe beziehen, weil es meistens sonst eh nicht wirklich viel bringt. Diese Leute verbrennen sich meistens an dem Job dann irgendwann oder brennen sich aus, nehmen den Ärger mit nach Hause und überhaupt, wenn sie halt staatliche Hilfe bekommen, selbst das ist relativ konsequenzfrei. Das ist gar kein wirklicher volkswirtschaftlicher Schaden. Das Geld wird nämlich wieder ausgegeben. Es fließt zurück in die Volkswirtschaft. Und wenn sie zufrieden damit sind, gerade so jeden Monat überleben zu können in irgendeinem unbeliebten Viertel, naja, mein Gott, dann ist das halt so. Ich für mich würde das nicht wollen, wenn ich zum Beispiel so eine Schwäche, ne, finde, ich nenne es mal jetzt einfach Schwäche wie ADHS. Mit dieser Diagnose habe ich mich ja auch lang genug dann rumgeschlagen. Es war schon mal eine Befreiung, erstmal zu wissen, was los ist mit mir. Das ist unglaublich befreiend, sowas zu erfahren, weil man dir dann sagen kann, du bist nicht zu dumm oder bescheuert oder sonst irgendwas, sondern du hast halt eine gewisse Kondition. Okay, das darf aber nicht deine Ausrede sein für den Rest deines Lebens, dass du dann sagen kannst, sorry, hier ist ein Pflaster meinetwegen drauf und ich lehne mich jetzt zurück, arbeitet ihr mal alle für mich. So darf das natürlich nicht funktionieren. Was immer dabei rauskommt, dann machst du halt eine Therapie zum Beispiel. Oder du lernst halt Techniken, wie du damit umgehen kannst. Viele, die mich kennen, werden häufig beobachten, dass ich meistens so manchmal mit den Beinchen so rumzitter oder auch gar nicht richtig ruhig sitzen kann. Das habe ich schon seit meiner frühen Kindheit. Da muss ich halt wieder so lang gehen und so. Aber das sind auch Dinge, die ultimativ konsequenzfrei sind. Ich habe das mal mit einem Professor besprochen, damals, als ich selbst Studi war. Weil ich dann auch manchmal, oder in der Schule, ne, dieses Kippeln ständig, ne, und irgendwann den Hinterkopf aufschlagen. Ich mache das mit meinen Studis zum Beispiel so, weil ich auch bei denen so ein, zwei merke, die dann auch immer so und hier und da und dann so. Ich lasse die gerne auch aufstehen. Sage ich dann, lauf doch mal kurz ein bisschen rum, gerade bei Übungen. Ja, sage ich, ihr müsst es auch gar nicht hier machen, könnt ihr meinetwegen Nebenraum und so weiter. Meinetwegen bei einem Kaffee oder sowas. Also ich bringe jetzt all die Sachen rein, die ich mir damals gewünscht hätte. In Schule und Studium. Und ich merke auch, dass das relativ gut ankommt. Also ich schaue mir gerne immer meine Lehrevaluation an. Nicht nur so ein bisschen zum Selbstbeweihräuchern, sondern um auch wirklich zu gucken, ob die Dinge ankommen, die ich da etabliere. Und ich kriege auch manchmal negatives Feedback. Ja, wenn es dann heißt, ja, hier zu freizügig bei Pausen oder irgendwie sowas. Okay, super, kann ich auch was mit anfangen. Aber ich merke, je mehr ich die Studis einbinde ohne den Ausreden sozusagen drüber zu stülpen, zu sagen, okay, die, die halt nicht machen wollen, die machen nicht, so funktioniert es auch später im Leben nicht. Aber wenn ich denen entgegenkomme, können sie mir auch viel besser entgegenkommen.
Ja, also ich bin da grundsätzlich ein bisschen fordernder, weil ich glaube, wir gehen in eine Zeit zu, wo wir Arbeitskräftemangel haben, nicht nur Fachkräftemangel. Also zum Beispiel fehlen bei uns Leute gerade, die auch die Busse fahren, oder jemand, der nicht stillsitzen kann, kann vielleicht eine tolle Gärtnerin sein beispielsweise. Also ich finde schon, dass jede Person sich einbringen sollte für die Gesellschaft und dass es quasi so ein Fordern und Fördern gibt. Aber ich gebe dir in einem recht, unsere Systeme könnten da sehr viel besser sein. Ich habe es übrigens jetzt wieder gemerkt, ich war in Freiburg an der Pädagogischen Hochschule, habe da einen Vortrag gehalten, und man studiert nicht an der Pädagogischen Hochschule, wenn man reich werden will. Ja, das waren ganz andere, das waren Leute, die waren vor allem sozial motiviert, und für die war Hoss und Topf, über die wir ja gesprochen hatten schon hier, diese sogenannten Finfluencer mit ihren Verschwörungsmythen, waren für die quasi völlig fremd, dass überhaupt junge Kerle darauf abfahren und denen nachlaufen. Das war so ganz spannend, wo ich quasi, wenn ich dann zurückgedacht habe an meine Zeit in der Bank, ja, da wäre das sozusagen, da war das Mindset so, ja, ja, reich werden ist gut. Und da war das sozusagen völlig, wie aus einer anderen Welt. Und in Freiburg gibt es eine Zukunftsschule. Ich bin in der Jury gewesen, hier in Baden-Württemberg. Wir haben 10 Zukunftsschulen ausgewählt. Große Veranstaltung mit der Kultusministerin im Stuttgarter Rathaus. Wer nachschauen will, alle 10 sind also 10 tolle Schulen aus dem ganzen Land. Und ich bin dann aber zu meiner, also der, für die ich mich besonders interessiert habe, hingefahren. Und das ist die Freie Demokratische Schule Capriole in Freiburg. Die gibt seit 1997. Das ist also jetzt auch kein ideologischer Schnellschuss, sondern die haben schon richtig was auf dem Buckel. Da waren schon die ersten jetzt als Lehrkräfte, die früher selber Schüler und Schülerinnen gewesen waren. Und diese Schule funktioniert komplett ohne Klassen, ohne Fächer, ohne starre Regeln, sondern es ist so, du kommst hin, ziehst deine Schuhe aus, es ist ein großes Areal, du hast verschiedene Projekte, wo sich die Schülerinnen und Schüler mit den Lehrenden gemeinsam abstimmen und sagen, hey, lass uns programmieren, hey, lass uns handwerken, lass uns schwarzes Auge spielen. Es gibt auch welche, die lesen zum Beispiel, dicke Bücher habe ich da gesehen, das ist eine Grund- und Werkrealschule. Es gibt eine Schulkonferenz, da war ich dann dabei, da ging es zum Beispiel um Nerf Battles, also ob man Nerfs auf dem Schulgelände haben möchte. Jede Person, die, ich glaube, ja, Siebtklässler, die das beantragt haben, ich würde mal sagen siebte Klasse, weil sie haben ja kein Klassensystem, haben das vorgetragen und gab dann Diskussion, und dann hat man mich auch mal gefragt, Herr Blume, was meinst du denn? was ich super süß fand, dass es wurde alles auch moderiert von den Schülerinnen und Schülern selber. Und dann auch abgestimmt, ein sehr guter Kompromiss. Es gibt eine sogenannte Kläranlage, da war ich auch. Das ist quasi Konflikte. Ein Mädel hat einen Jungen zum Beispiel geschlagen, war ein Fall. Und dann sitzen die da zusammen, da 3 Streitschlichterinnen, ein Lehrer, der protokolliert. Und dann wird das gemeinsam besprochen und vereinbart, wie das jetzt weitergehen soll oder was nicht mehr passieren darf oder auch was es für Konsequenzen gibt. Ich war wahnsinnig beeindruckt. Mein Eindruck ist, dass die Kinder dort überhaupt nicht weniger gelernt haben. Und ich habe dann einen der Lehrer gefragt, sag mal, habt ihr Probleme, wie viele Grund- und Werkrealschulen, dass sich zu wenig Leute anmelden? Und der guckte mich ganz verdattert an und sagte, allein schon die Geschwisterkinder sind so viele. Wer da seine Kinder drauf hat, schickt auch die Geschwister drauf, beziehungsweise jetzt schon die nachfolgende Generation. Weil aus den Kindern wird was. Die entdecken ihre, die einen sind sportlich, die anderen lesen wie die Wilden, die Dritten haben Lust am Programmieren. Und wenn da jetzt noch KI dazukommt, verstehst du? Wenn da jetzt noch KI-Tutoren dazukommt, ich habe das noch nie gemacht, aber heute sage ich mal Willy Brandt zitierend, ich glaube, wir könnten an unseren Schulen mit KI mehr Demokratie wagen. Ich weiß schon, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die brauchen klare Strukturen, die wollen ganz genau wissen, 7:30 bis 12:30 und wann genau die Pause ist. Du hast es erwähnt, da gibt es welche, die beschweren sich, wenn das zu locker ist, weil sie dann, ja, die brauchen das. Ich glaube aber, für sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler wäre es eine große Chance, freier ihren eigenen Potenzialen nachgehen zu können. Und ich glaube, da kämen Menschen dabei rum, die nicht weniger leisten, aber die glücklicher sind, mit dem, was sie tun.
Nun ist ja viele Parteien, sage ich mal, die verteidigen das ja auch nach wie vor, dass wir dieses dreigeteilte Schulsystem haben. Und man muss auch sagen, als das mehr oder weniger erfunden wurde, war das ja auch schon extrem fortschrittlich. Also überhaupt erstmal allgemeine Schulpflicht, das war auch mal eine Zeit lang nicht selbstverständlich. Und dann so dieses System eigentlich auch total fortschrittlich modern zu sagen, wir führen mehr oder weniger diese drei Lanes ein, ne? Sag ich mal, ohne jetzt zu qualitativ Abstufung zu machen. Hauptschule, eher gedacht für Leute, die so ins Handwerk vielleicht gehen, das ist die Maurerin, oder machen wir uns nichts vor, damals auf jeden Fall nur Maurer, Zimmerleute, was auch immer, so eher die ausführenden Arbeiten. Dann hattest du die Realschule so für eben für diese mittleren Tätigkeiten, kaufmännische Ausbildungen, ne? So Geschichten, die man vielleicht noch ein bisschen Deutsch und Mathe noch so einigermaßen gut kommt. Und dann natürlich für die Aristokratie oder für das Bildungsbürgertum, wie das auch so schön heißt. Dann eben die Gymnasien, aus denen wurden dann die Lehrerinnen und Lehrer, die Ärztinnen, Ärzte, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte und alles, was immer auch dazwischen ist. Super fortschrittlich zu der Zeit, wird aber heutzutage ja immer noch verteidigt. Ich meine, das steht auch immer so ein bisschen im Wahlprogramm der Union, dass sie dann daran festhalten wollen, weil sie natürlich ein bisschen befürchten, dass wenn wir das jetzt alles so zusammenlegen würden, geschweige denn mehrere Klassenstufen, so wie in dem Beispiel, was du genannt hast, dass es dann zu einer Verwässerung führt, dass wir gewissermaßen die Handvoll Elite verlieren, weil die in Ermangelung eines besseren Begriffes verdummen, weil sie sozusagen den Schnitt in die Mitte ziehen. Warum meinst du, halten wir als Gesellschaft insgesamt in Deutschland, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir alles besprochen haben, es sind ja keine neuen Sachen, warum halten wir daran so fest?
Also ich kann dir sagen, dass die demokratischen Parteien das ja auch zum Beispiel versucht haben in Hamburg. Es gab einen überparteilichen Konsens mit der Wissenschaft, wir machen längeres gemeinsames Lernen, 6 Jahre und erst danach quasi verschiedene Oberstufen. Das wäre sozusagen das, was uns die Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher im Wesentlichen damals schon gesagt haben. Und was ist passiert? Es gab eine Volksabstimmung und es wurde weggeräumt. Und wenn du Schulexperimente machst gegen den Willen der Leute, dann führt das dazu, dass zum Beispiel die Eltern ihre Kinder dann abwählen, zum Beispiel aus solchen Schulen, Gesamtschulen, Systemen oder so etwas. Ich war in Mannheim in einer ganz tollen Gesamtschule, aber es muss eben immer passen, weil ansonsten hast du die Gefahr, dass die Eltern ihre Kinder abziehen, auf eine Privatschule anmelden und dann hast du tatsächlich sozusagen genau das Gegenteil. Du hast da nicht eine Mischung, sondern du hast eine Entmischung. Ja, das heißt, ich glaube, und da auch als Christdemokrat, du kannst niemals Bildungspolitik gegen Eltern machen. Und die Erfahrung, die die geprägt haben, wenn die zum Beispiel ich jetzt ja als Bildungsaufsteiger, dass ich natürlich einen gewissen Leistungsanspruch habe an mich und auch auf andere, wenn da jetzt einer kommt und sagt, Leistungsgesellschaft ist doof und die sollen erstmal lernen, wie man kifft, bin ich raus. Ja, das ist sozusagen, also ja, das ist nicht...
Das ist das andere Extrem.
Genau, das ist das andere Extrem. Also ja, ich bin durchaus, ich sehe das auch kritisch, wie sich Cannabis legalisieren, können wir ja vielleicht mal in einer eigenen Folge diskutieren.
Sehr gerne.
Auch wie sich der Kriminalität jetzt entwickelt, aus den Niederlanden jetzt nach Deutschland rein. Also ich bin durchaus jetzt sozusagen nicht, in einer gewissen Hinsicht konservativ, dass ich sage, das, was sich bewährt hat, hat erstmal einen Wert. Man soll es erweitern, aber man muss es nicht über Bord werfen. Und wir hatten in Baden-Württemberg dann ein Bürgerforum mit sogenannten Zufallsbürgerinnen und Bürgern. Und die haben dann zum Beispiel gesagt, wir brauchen wieder G9. Und jetzt hat sich der Landtag dem angeschlossen. Die Regierung hat sich dem angeschlossen. Es wird jetzt einfach Medienbildung geben, was ich super finde, ja, weil man genau die Bedeutung von Medienkompetenz zunehmend auch erkennt. Also mein Plädoyer wäre eben nicht an den Leuten vorbei, quasi von oben herab eine Bildungspolitik zu machen, sondern sie wachsen zu lassen, reinwachsen zu lassen. Und ich glaube eben nicht, dass es die eine Lösung gibt, die für jedes Kind passt. Wir haben hier in Filderstadt eine Waldorfschule und wir haben mehrere staatliche Schulen und es gibt immer wieder zum Beispiel auch Kinder, die wechseln, weil sie in der einen oder anderen Form dann sich einfach unglücklich fühlen. Also ich bin so, verstehst du, mein Verständnis, Neurodiversität ist ja gerade nicht, dass es die eine perfekte Form gibt und jetzt quetschen wir jedes Kind da rein, sondern wir sollten nach Möglichkeit gucken, dass es für die Vielfalt der Kinder Angebote gibt und Jugendlichen, in denen sie, so wie du es dann getan hast, ihr Potenzial entfalten. Diesen Moment, den du hattest in der Akademie, hier bin ich zu Hause, hier werde ich auch leisten. Hier gehöre ich hin. Diesen wünsch ich einfach jedem Kind. Das ist für mich, Bildung kommt aus der Mensch, wurde im Bilde Gottes geschaffen. Aus der Bibel kommt das ja her. Und diesen Moment, wo ein Kind erkennt, hier gehöre ich her, hier werde ich mich einbringen, hier bin ich glücklich, hier leiste ich auch. Diesen Moment wünsche ich jedem Kind. Da bin ich halt Arbeiterkind.
Natürlich. Ich habe das auch wirklich erst im Studium gemerkt, wie sehr ich mich vorher eigentlich gequält habe. Weil wenn mir meine Eltern eins vermittelt haben, dann war es, dass Bildung die Zukunft ist. Immer Bildung auf jeden Fall. Ist aber wenigstens so viel, dass du halt eine Ausbildung machen kannst. Und ich erinnere mich, das ging schon in der Schule los, häufig natürlich diese fehlende Aufmerksamkeit, später dann in der Ausbildung. Und das muss ich mir gegenüber zugeben und auch so sagen, ich war todunglücklich. Diese Ausbildung war mehr oder weniger ein Fehler eigentlich, aber wiederum keiner, weil ich dadurch zumindest die Hochschulreife noch mitnehmen konnte dafür, immerhin das. Ich habe auch mit einem ganz schlechten Notenschnitt das Ganze dann abgeschlossen, aber ich wusste, ich muss das abschließen, weil ich sonst nichts anderes in der Hand habe. Mir haben die Augen regelmäßig geflimmert, das kennt man vielleicht, wenn man zu lange irgendwo sitzt, an Sachen, die einen nicht interessieren oder nur wenig. Und Aufmerksamkeit war sowieso immer durch den Wind. Ansonsten das Zappeln noch schlimmer als sonst. Und das Kippeln, bin da auch schon ein, zwei Mal umgeflogen, inklusive Verwarnung. Hab's mit Mühe und Not durchgeschafft. Und deswegen bin ich auch zur Bundeswehr gegangen damals. Weil ich mir gesagt habe, in dem Job will ich nicht arbeiten, wenn ich fertig bin. Ich bin zwar irgendwo auch IT-Nerd, das habe ich jetzt, glaube ich, mehrfach unter Beweis gestellt und mich interessiert das auch sehr, aber als Beruf keine Chance. Nicht mit sozusagen solchen ähnlichen Kollegen oder mit solchen Kundinnen und Kunden, die sich dann auf einen zukommen. Das wollte ich nicht machen. Deswegen dachte ich, was soll ich sonst machen? Nochmal zur Schule gehen? Vielleicht nochmal ein Gymnasium? Zu anstrengend. Aber wir haben ja noch die Wehrpflicht gehabt zu der Zeit. Also ich lasse mich einfach mal einziehen und guck, was kommt. Bundeswehr, auch nicht viel besser. Es war eine interessante Erfahrung, allemal. Aber da haben mich dann meine Migränen nicht in Ruhe gelassen. So, und dann bist du zurück. Und dann guckst du dich erstmal an und dein Leben. Was hast du jetzt eigentlich noch vor in deinem Leben? Fällst du in so ein Loch rein? Weil du ganz genau weißt, egal was du machst, du wirst todunglücklich. Ich war dann auch noch, das war dann die so ziemlich einzige Zeit, wo ich dann auch von einem Arbeitsamt dann abhängig war, weil ich wollte dann auch gar nichts mehr suchen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war fertig in meiner Welt und ich war auch noch natürlich in Neukölln gemeldet. Das heißt, ich war bei Deutschlands größtem Arbeitsamt, Jobcenter, angemeldet, wo die Leute schon 7 Uhr morgens Schlange stehen an 5, 6 Eingangstüren bis runter auf die Straße, wo sich Leute Kinder aus der Familie ausleihen mit Kinderwagen, weil es dafür 2 spezielle Eingänge gibt, wo man dann weniger warten muss. Die Leute planen dort ihren Tag. Die nehmen sich so Picknickkram mit im Grunde, ja, um vielleicht im Gras dort zu fressen oder drin im Wartebereich beim Nummernziehen und so. Leute spielen miteinander irgendwie. Also das ist total abgefahren. Aber das war dann auch mein Arbeitsalltag sozusagen. Geld vom Staat kassieren und dann mal gucken, was zu tun ist. So, und dann irgendwann, ich kam da zu der Zeit auch aus einer ganz schlimmen Beziehung raus. Das hat natürlich mit in diesem Loch Tiefe noch geholfen. Und ich weiß nicht wie, aber ich bin irgendwann auf dieses Thema Studium aufmerksam geworden, weil das meine letzte Chance war. Ich wusste, ich habe keine andere Chance mehr. Ich weiß aber noch, Schule war nicht so cool, aber mein Gott, ich kann mir Studium X anschauen, bevor ich gar nichts mache. Und dann habe ich gesehen, duales Studium, da muss man auch nicht die ganze Zeit hin, da hat man wenigstens ab und zu Praxis so und solange man, mein Notenschnitt war ja schlecht, aber solange man einen Praxispartner finden kann, einen Vertragspartner sozusagen der Hochschule, könnte es was werden. Und ich habe um mein Leben versucht, dort reinzukommen. Ich habe mich auch selbst sozusagen vertreten dann vor Gericht, weil ich mir Anwälte gar nicht leisten konnte. Das war das erste Mal, wo ich so richtig in mein Thema eingestiegen bin und darum gekämpft habe, weil ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, dann ist mein mindestens professionelles Leben einmal vorbei. Der Rest ist Geschichte. Sobald ich in diesem Hörsaal drin war, wusste ich, das war es alles wert gewesen am Ende. Mhm. Das hat alles dafür gelohnt und genutzt. Wenn ich diesen Moment nicht gehabt hätte, würde ich heute hier nicht sitzen.
Mhm. Ja, das ist wirklich bewegend und es gibt da jetzt viele Punkte, die ich dazu anführen könnte, die mich da auch bewegen, weil, also eines ist zum Beispiel, wir haben tatsächlich diese beiden Traditionen. Einmal aus der Bibel kommend der Begriff der Bildung, das heißt, jeder Mensch hat ein Potenzial und das wäre sozusagen der Moment gewesen, wo du deines endlich entdeckt hast, wobei sicherlich auch die Erfahrungen davor mit reingespielt haben. Ich fände es übrigens auch ganz interessant, auch zum Beispiel, wenn du sagst Beziehung, ja, unsere Gehirne sind ja nicht isoliert, sondern sind natürlich abhängig davon, was erleben wir mit anderen Menschen, mit unserer Familie, aber auch Liebesbeziehungen oder wie ist die allgemeine Lage, was nehmen wir für Nachrichten wahr, ja, Klimakrise, du erinnerst dich, in einer Folge nach den Anschlägen der Hamas war ich ziemlich down hier, wo du mich ein bisschen aufgebaut hast wieder, also unsere Gehirne sind ja nicht isoliert, sondern finden ja auch immer im Kontext, in einem sozialen und medialen Kontext statt. Aber im Kern ist quasi diese biblische Tradition, geht davon aus, dass jeder Mensch ein Potenzial hat. Das andere ist die Erziehung, die Pädagogik, Paideia. Da hast du tatsächlich, könnten wir jetzt, will man jetzt nicht vertiefen, platonisches Höhlenmythos und so, aber das war die Vorstellung, du musst ein Kind quasi packen und wohin ziehen. Du musst es wohin bringen.
Ach so, Erziehung.
Erziehen, ja, genau. Es ist noch klein und du ziehst sozusagen dran, bis es die richtige Größe und Form hat. Ja, also Pädagogik heute ist natürlich auch moderner, aber war eben am Anfang durchaus, man nennt es heute sogenannte schwarze Pädagogik. Da wurde zum Beispiel auch geprügelt, ja, dass man gesagt hat, das muss man, selbst in der Bibel hast du den Spruch, ja, wer seinen Sohn liebt, lässt ihn den Stock spüren. Also das heißt sozusagen, das war durchaus so eine Mischung, Bildung, die einerseits sagt, das steckt eigentlich alles schon im Kind drin, es ist im Bilde Gottes geschaffen, du brauchst nur dieses Potenzial zu bergen, und auf der anderen Seite Erziehung im Sinne von, wir Erwachsenen wissen, wo es hingeht, und jetzt ziehen wir das Kind dahin. Und deswegen auch dieser Begriff Ausbildung. Ich habe ja auch eine Bankausbildung gemacht und ich bereue es auch nicht, aber ich finde es sehr gut, dass es eben nicht das Aus von Bildung war, sondern dass es danach erstmal weiterging, ja. Ich habe mich nicht getraut, gleich zu studieren als Arbeiterkind. Du studierst nicht gleich. Ich habe meinen Wehrdienst gemacht, freiwillig verlängert, eine Bankausbildung gemacht, und erst dann habe ich mich getraut, ein Studium quasi zu ergreifen. Man muss ja auch sehen, ja, traut man sich das? Vielleicht hättest du 2-3 Jahre vorher dich noch gar nicht, wärst du noch gar nicht so weit gewesen. Und dann ein letzter Punkt, weil wir Nerdland haben, tatsächlich kommt das duale Studium aus Baden-Württemberg. Wir haben es erfunden. Ja, genau. Also das ist, und ich halte es auch für ein Erfolgsmodell, gerade auch mit KI, weil ich glaube und die Erfahrung auch mache, auch mit meinen Studis dass Leute heute viel mehr Wissen schon parat haben. Sie können es jederzeit abrufen. Du musst es jetzt mit Praxis verzahnen. Zum einen verdienen die Leute dann Geld und sind nicht mehr ganz so abhängig davon vom Elternhaus. Ja, Reiche sagen ja, studier noch ein paar Jahre. Arme heißt es, du, Ausbildung reicht, sondern dann verdienst du ja während dem Studium schon was. Und zum Zweiten hast du die Möglichkeit, Theorie und Praxis enger zu verzahnen. Also ich bin ein großer Fan von dualer Bildung und hoffe, dass das gerade auch mit KI noch eine Ausbildung kommt. Es ist in Baden-Württemberg entwickelt worden. Hintergrund Nerdland. Wir sind eine Gebirgsregion, Voralpengebiet. Hier hat man sich selbst verwaltet. Schweizer Einflüsse auch, wo das ja noch stärker ist. Ja, wir haben zum Beispiel die Süddeutsche Ratsverfassung. Hier hat man schon sehr früh nicht nur den Gemeinderat, sondern auch die Oberbürgermeisterin selbst gewählt. Es ist eine ganz starke Tradition, sich selbst zu verwalten, nicht auf das zu warten, was aus der Hauptstadt kommt. Ich werde nächste Woche zum Beispiel in Lörrach sein, ja, und da weiß ich jetzt schon, wird man mir wieder sagen, schön, dass Sie vorbeikommen, aber man wird ganz genau darauf achten, dass ich nicht als Oberlehrer auftrete, weil die Leute dort im Dreiländereck sehr genau sich selbst verwalten können. Und da ist Stuttgart weit weg und Berlin ist noch weiter weg und Brüssel ist endlos weit weg. Und das ist quasi die Tradition, die ich gut finde. Ja, dass man hier sozusagen dieses stark lokale und selbstorganisierte von unten nach oben heranarbeiten. Und ich hoffe, klar, wir haben auch Nachteile, wir haben dann auch Querdenken und Esoterik und so weiter, das Verschwörungsmythen, Reichsbürger ganz stark in Baden-Württemberg, das kann natürlich alles auch daneben gehen, dualistisch werden, aber insgesamt, finde ich, ist es sozusagen, liegt das dann eben nahe, dieses erstmal selber die Ärmel hochkrempeln, erstmal selber Lösungen suchen und dann erst nach Hilfe rufen. Und das finde ich sehr gut.
Das ist auch absolut notwendig, wenn wir nämlich mal schauen, mit einer ganz einfachen Überlegung, wie viele große Tech-Konzerne kommen aus Deutschland oder auch aus Europa? SAP? Aber das war es eigentlich schon. Alle anderen sind amerikanisch.
SAP Süden,
Genau. Ja, ja, siehst du? Genau. Also alle anderen sind amerikanisch. Und das, da muss man vielleicht wieder eine Lanze für die Neoklassik brechen. Bei denen ist, kostet ja alles Geld, auch das Studium. Das heißt, die Hochschulen dort sind natürlich auch bemüht, möglichst Gewinne zu erwirtschaften. Also haben die meist auch diese Wissenstransferzentren, wo die die Studis zum Beispiel begleiten in die Praxis hinaus. Die großen Genies aus dem Amiland, die haben ja meist an der Uni gestartet und sind dann irgendwie über so einen Transfer dann entsprechend dort reingekommen. Das haben wir so ja in Deutschland nicht, weil wir hier ja sehr stark theoretisch nach wie vor fokussiert sind und praktisch keine dieser Kompetenzzentren haben, die es den Studis ermöglichen, direkt aus der Uni heraus meistens zu gründen. Das gibt es mittlerweile natürlich, aber eher so im kleinen Rahmen, weil wir halt immer noch so diesen eher traditionellen philosophischen Ansatz verfolgen. Man mag es kaum glauben, aber das hat man jetzt auch immer mehr erkannt, dass wir das brauchen. Duale Hochschulen. Analog eigentlich zur guten alten deutschen dualen Ausbildung per se, so funktioniert ja die Ausbildung bei uns, ist ja auch dann ein Konzept, was das zumindest begünstigen soll, weil die Studis da dann einen Großteil ihrer Semesterferien dann in einem Praxisbetrieb dann verbringen, also auch die Praxiserfahrung sammeln, Wissen transferieren können schon mal automatisch, plus mit Ausgründung dieser Kompetenzzentren, Wissenstransferzentren, was auch immer, das dann vielleicht auch mal schaffen, endlich mal den Amis auch ein bisschen Konkurrenz zu machen. Denn die andere Alternative ist, wir machen alle unsere Hochschulen kostenpflichtig und das werden wir garantiert nicht tun. Dann streike ich, auch wenn ich dann alleine streike. Das will ich auf jeden Fall verhindern. Aber das ist zumindest ein Schritt, mal darauf hinzugehen auf gesamtgesellschaftliche Ebene. Ne? Wir sind ja in Deutschland gerade immer noch so ein bisschen vorsichtig, was zum Beispiel darum geht, ne?
Ich bin da sogar an der Stelle ein bisschen, akzentuiere ich die Meinung anders, weil ich glaube tatsächlich, wenn du Studiengebühren einführst, führt das dazu, dass die Universitäten Studiengänge anbieten, die möglichst billig sind und wo sich die Leute ihren Abschluss kaufen. Also ich kenne auch Leute aus dem angelsächsischen Bereich, USA und so weiter, die genau das machen. Also du kannst quasi mit dem richtigen Geldbeutel kriegst du einen Abschluss, auch wenn du faktisch nichts gelernt hast. Ja. Dagegen das duale Studium ist ja genau auch hier entstanden, weil du hier diese ganzen mittelständischen Firmen hast, die sagen, ich brauche schon einen Ingenieur oder ich brauche schon eine Kauffrau, die weiterdenken, aber die sollen eben auch Praxis können. Die sollen nicht nur Smith und Marx drauf haben, ja. Was interessiert mich irgendwie Ökonomen des 19. oder 18. Jahrhunderts, sondern die sollen halt wissen, wie zum Beispiel eine Software funktioniert und die sollen das auch weiterentwickeln können. Oder die sollen wissen, wie eine Legierung funktioniert. Und das halte ich, also für so weiterbringend. Mir ist aufgefallen, jetzt mit dir mache ich diesen Videocast hier, ja, Blume und Inge. Mit dem Professor Jan Ilhan Kieselhan, ein Deutschkurde übrigens, der auch so einen Bildungsaufstieg gemacht hat, habe ich das Sonderkontingent im Irak gemacht. Er war der leitende Psychologe bei uns. Und ich habe, mir ist bei euch beiden aufgefallen, dass ihr zwar Professoren seid, aber unglaublich praktisch, also unglaublich problemlösungsorientiert. Und ich behaupte mal, ihr habt natürlich auch Studierende, die wollen halt von dir nicht nur Theorie wissen, sondern die wollen halt auch wissen, wie funktioniert's dann bei mir in der Firma? Was für Skills brauche ich? Welches Programm funktioniert? Und wenn du dagegen Leute jahrelang wegsperrst aus der Praxis, ja, und dann quasi sagst, so, du wolltest zwar Medizinerin werden, aber jetzt lassen wir dich 6 Jahre lang an keinen Patienten mehr ran, oder du wolltest zwar Ingenieur werden, aber jetzt gibt's erstmal 4 Jahre nur Theorie, dann glaube ich, ist das für das Bildungssystem wirklich schlechter. Ich meine, auch die klassischen Universitäten öffnen sich ja, führen Praktika-Zeiten an, Referendariate. Es beginnt ja quasi von beiden Richtungen so eine Entwicklung. Aber mein Gefühl ist, nicht nur von den Studierenden her, sondern gerade auch von euch Profs, dass ihr Dualen näher an der Praxis seid.
Ich habe es vielleicht sogar schon mal erwähnt, aber das ist ja so das Merkwürdige eigentlich auch am deutschen Hochschulsystem, wenn wir die Unis angucken, Wirtschaftswissenschaften etwa, dann kannst du ja grundsätzlich ein Professor der Wirtschaftswissenschaften, auch explizit der Betriebswissenschaften werden, ohne überhaupt ein Unternehmen ein einziges Mal von innen gesehen zu haben. Also wirklich, indem du dich allein mit Konzepten und Theorien beschäftigst, die super wichtig sind. Ich bin großer Fan von so philosophischen Ansätzen, da könnten wir den ganzen Tag drüber reden. Aber ultimativ, ich vermittle doch das den Studis, die ihren ersten sogenannten berufsbefähigenden Abschluss oder was auch immer, das ist ja der Bachelor, das ist ja die Idee des Bachelors, vermitteln sollen. Und da wäre es doch ideal, wenn auch die Profs mal ein Unternehmen von innen gesehen haben, um das zu... gerade wir an der dualen Hochschule, das ist ja auch wirklich Voraussetzung für die Position. Das ist auch eine gesetzliche, staatliche Voraussetzung, dass du auch fünf Jahre in der Praxis Minimum verbracht haben musst, bevor du eine Professur antreten kannst. Und das nicht zwangsläufig für BWL-Profs allein. Es gilt auch für die Sozialwissenschafts-Profs, für alle Profs, die wir haben. Auch Ingenieurinnen, Ingenieure, auch die Architektinnen und Architekten, die alle, die müssen auch erstmal ein paar Jahre in der Praxis verbracht haben und dann natürlich ihre Promotion haben, also Doktortitel und den ganzen Kram, bevor man das macht. Und ich sag dir noch was, ich glaube nämlich, und damit haben wir auch wieder eine super Brücke wieder zur Neurodiversität, du erlebst auch die unterschiedlichsten Menschen dort. Mir ist nämlich aufgefallen, ich war ja auch mal eine Zeit lang für meinen Master mal an der Humboldt-Uni gewesen, zumindest für ein Semester, bevor ich da runtergegangen bin. Und da hast du diese ganz, ganz traditionellen Profs. Ich weiß, kenne natürlich nicht deren Lebensläufe, aber die waren so die ganz typischen, was man sich vorstellt, alte weiße Männer, sehr, sehr distanziert, natürlich alle per sie, wogegen ja auch nichts einzuwenden ist. Aber ich zum Beispiel komme ja wirklich dann aus der Praxis. Ich war in der Beratung tätig lange Zeit. Ich habe mit vielen jungen und alten Menschen zusammengearbeitet. Menschen, die teilweise jünger waren als meine Studis jetzt oder ungefähr in demselben Alter. Und da entsteht ja auch automatisch eine Du-Kultur zum Beispiel. Und das nimmst du automatisch mit, zum Beispiel an die Hochschulen. Ich duze eigentlich alle, die dort sind, die Studis meistens. Ich sage denen auch immer wieder, redet mich an, wie ihr wollt. Ich zwinge niemanden zum Beispiel das Du auf. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, weil viele denken, sie sind damit super modern, aber ich finde das aufdringlich. Wenn jemand zu mir sagt, na, ich habe dir doch gesagt, sollst du zu mir sagen. Vielleicht fühle ich mich wohler, wenn ich die Person sieze. Ich habe viele Studis deswegen, die mich siezen, die ich wiederum duze. Andere duzen mich und ich duze grundsätzlich. Ich frage natürlich vorher, ob es okay ist. Aber das ist auch eine Art, mit Neurodiversität einfach mal umzugehen, mit unterschiedlichen Menschen. Du hast deine Erfahrung gemacht in der Praxis. Und die projizierst du mit in die Hochschule. Und ich bilde mir zumindest ein, dass man damit viel erfolgreicher sein kann.
Ja, also wir hatten ja in einer früheren Folge mal drüber gesprochen, dass ich ja ausgestiegen bin nach der Bankausbildung.
Stimmt, aus dem
VWL-Studium. Ja, ja, genau. Und das ist ja, also ich bin ja ausgestiegen und ziemlich genau wohl aus dem Grund. Zum einen habe ich Sinn gesucht, nicht eine Gehaltserhöhung, sondern eine Sinnerhöhung im Leben. Zum anderen war das aber so, ich hatte ja eine Bankausbildung. Und dieses Homo economicus-Modell, das dieser Professor da vorstellte, war so erkennbar von jeder Realität entfernt, auch von der Realität, die ich von der Bank schon kannte, dass ich gedacht habe, ich bin im falschen Film. Und war ich ja auch. Der Prof hat später die AfD mitgegründet, ist dann wieder ausgetreten, aber heute würde ich sagen, er war im falschen Film. Sehe ich also schon eine Übertheoretisierung, das sehen wir ja jetzt auch gerade an vielen Universitäten, ja, also eine Übertheoretisierung kann halt auch in eine Ideologisierung umschlagen. Deswegen ja. Wissen, ja, Theorie, ja, aber bitte, bitte verbindet das mit Praxis. Lasst die Leute menschlich reifen, lasst sie Erfahrungen machen, gute und schlechte, anstatt sie quasi in einer Blase jahrelang nach einem Bild zu formen, das vielleicht dann mit der Realität gar nichts zu tun hat. Wenn mir dann Leute erzählen aus der Firma, da kommt dann der 30-jährige BWL-Absolvent und versucht, der Arbeiterin, die da schon 20 Jahre arbeitet, Vorschriften zu machen, von oben herab, dann ist das einfach nicht gut, sondern dann wäre es besser gewesen, dieser BWL-Student hätte vielleicht mal selber ein paar Stationen in der Firma absolviert und hätte überhaupt mal gelernt, wie diese ganzen Stationen funktionieren und dass vielleicht auch die Arbeiterin ein Wissen hat, von dem er profitieren kann. Also das ist wirklich meine innerste Überzeugung. Ich bin diesem Bildungssystem dankbar. Ich liebe die Schule, die wir hier fast sehen können. Ja. ESG, meine Kinder sind auf die gleiche Schule gegangen wie ich. Ich habe
meine Tochter kommt auf dieselbe Schule.
Genau. Ich habe ein Studium Politikwissenschaft zum Beispiel geliebt, aber weil ich eben auch schon aktiv in der Politik war. Ja, in der Jungen Union, im Jugendgemeinderat, dann im Gemeinderat. Das hat mir natürlich total viel gebracht, dann die Theorie ja. Als Ergänzung zur Praxis. Hätte ich nur die Theorie gehabt, wäre ich nie in die Politik gekommen. Und das muss ich leider auch allen da draußen sagen. Wer denkt, er kommt mit dem Studium der Politikwissenschaft in die Politik, ich kann sagen, geht in einen Verband, geht in eine Partei, geht in einen Gemeinderat, lernt in der Praxis, dann bringt euch die Theorie was. Aber nur die Theorie alleine bringt dich nirgendwo hin. Es gibt tolle Forschungen dann, aber das sind für ganz wenige Stellen. Und zum Schluss, wir kommen ja auch zum zeitlichen. Wir haben heute den 20. Juli und das ist der Tag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler. Und du hast am Anfang das Wort untypisch verwendet. Und das ist genau das. Also es wird gesagt, die etwa 200 Beteiligten am Anschlag, viele übrigens aus Süddeutschland, ja, wir hatten sehr viele Nazis hier im Süden, ja, Antisemiten, also Hitler kam ja selber aus Österreich, also wir haben hier durchaus im Alpenraum auch heute noch quasi einen erhöhten Anteil an Verschwörungsgläubigen, Impfgegnern, Querdenkern und so weiter. Das ist durchaus, Esoterik ist sehr stark, das gibt's hier auch. Auf der anderen Seite aber auch einen sehr hohen Anteil an Widerständlern, an Leuten, die sich ja die Geschwister Scholl in Ulm, Elser und so weiter und eben auch Stauffenbergs, die jetzt der und die jetzt nicht Demokraten waren, sondern auch eher national orientiert waren, wo wir auch antisemitische Aussagen haben oder rassistische Aussagen, die aber dann trotzdem sich dieser Normierung ab einem bestimmten Punkt verweigert haben und dann auch in den Tod gegangen sind. Oder jemand, den ich sehr schätze, den kaum jemand kennt, Franz Böhm zum Beispiel, der eine Riesenrolle gespielt hat im Wiederaufbau des jüdisch-christlichen Dialoges nach dem Krieg, die Luxemburger Verträge mit ausgehandelt hat, auf den Bombenattentat verübt wurde. Niemand kennt mehr. Er hat die Freiburger Schule, die kennst du vielleicht, die Ökonomie der Freiburger Schule hat er mitgegründet. Das kennt ihn nur leider fast niemand mehr. Dabei total faszinierende Person. Also wir hatten hier quasi im Süden auf der einen Seite viele Nazis, aber wir hatten auch viele Widerständler, weil die Leute divers waren und weil es Gott sei Dank Menschen gab, die sich dieser Normierung widersetzt haben. Und das ist quasi für mich so ein bisschen die Bitte an alle, die uns zugeschaut haben und zugehört haben. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst. Wir würden das nächste Mal ja dann Jean-Jacques Rousseau, magst du vielleicht noch was zu sagen, besprechen. Aber meine Bitte wäre, nehmt euch selber ernst. Eure Stärken und eure Schwächen. Jedes System sollte dem Menschen dienen. Es sollte dafür da sein, dass wir Menschen, die Mitmenschen und unsere Mitwelt in ein gutes Miteinander kommen. Und wenn ein System immer mehr Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher produziert, wenn Leute in Drogen abfallen, in Kriminalität abfallen, dann stimmt auch am System was nicht. Ich finde es gut, dass wir jetzt eine Bewegung nach vorne haben. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr, auch im Hinblick auf KI, die einfach unser ganzes Bildungssystem revolutionieren wird. Ich glaube, wir können mehr Demokratie wagen, weil ich glaube, es ist gut, dass wir vielfältig sind. Weil ich wirklich davon überzeugt ist, dass Neurodiversität uns als menschliche Spezies nicht ärmer macht, sondern reicher, stärker, fitter. Und dann darf auch die Einzelne oder Einzelne nicht ins System passen und hat trotzdem Würde und trotzdem Wert. Und das wäre so mein Schlussplädoyer und ich würde dich dann jetzt zum nächsten Thema, was wir uns geplant haben, noch bitten.
Sehr gerne. Kurz auch noch ergänzend zu deinem. Ich glaube, allein mit dem, was du gesagt hast, können wir zumindest auch wieder mal den Nazis ein Schnippchen schlagen, weil genau die ja das Gegenteil behauptet haben, dass die uns etwas kosten als Gesellschaft. Genau. Es gibt nur einen Menschen, der ist am besten groß gewachsen, blond und weiß sozusagen und hier in Lederhosen und was weiß ich. Und alle anderen sind eine Belastung für die Gesellschaft. Ja. So wurde ja auch Euthanasie vor dem ganzen Volk.
Die erste Gaskammer war hier in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Grafeneck. Nee. Die erste Gaskammer war hier in Baden-Württemberg, das war Grafeneck, und da wurden Menschen mit Behinderung ermordet. Übrigens auch Traumatisierte aus dem Ersten Weltkrieg, sogenannte Kriegszitterer. Also von wegen, die haben die Soldaten genauso verachtet, wie das heute in Trump oder andere tun. Nazis damals haben Menschen, die nichts wert waren, vergast. Hier fuhren die grauen Busse und haben die Menschen abgeholt. Du hast also völlig recht.
Ja. Das Wahnwitzige ist ja auch, dass sie das ja... Wir suchen ja alle nach Gründen, nachts ruhig schlafen zu können. Und die beste Argumentation, die sie liefern konnten, war gewesen, damit tun wir diesen Menschen auch einen Gefallen. Ja. Sie haben es nämlich hinter sich dann, ja. Die Kriegszitternden halt, ne? Shell-shocked hieß es ja im Englischen immer. Da kannte man ja diese PTSD überhaupt noch gar nicht. Das waren dann einfach nur Weicheier sozusagen. Genauso wie die ohnehin körperlich oder geistig eingeschränkt waren, den tust du damit einen Gefallen und der Gesellschaft, weil du dann nicht für die aufkommen musst.
Ja, das war ja Euthanasie, der schöne Tod, ja, womit schöne man das. Tod, ja. Und ich glaube, da sind wir uns eben einig. No. Ja. Ja, es gibt, die Menschen haben ein Recht auf Hilfe, wenn sie Hilfe brauchen, und Menschen haben ein Recht auf Würde, egal wie sie veranlagt sind.
Ja. Ganz genau. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ansonsten aber natürlich noch zum nächsten Thema. Kann man sogar leicht anknüpfen an dieses hier, Jean-Jacques Rousseau aus unserer Reihe Philosophie zum Mittagessen. Versuchen wir auch ab und zu nämlich mal einzubauen. Descartes und so weiter, Hume und wen man nicht noch alles kennt. Da kann man dann auch immer besonders schlau wirken, wenn man so ein paar von den Philosophen kennt. Und gerade Jean-Jacques Rousseau ist jemand, der auch den Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern am Herzen liegt, Politikwissenschaftlern sicherlich auch. Und wir haben mit ihm eine Person, die zum Beispiel auch erstmal grundsätzlich unterstellt, dass Menschen ja Wesen sind, die grundsätzlich erstmal gut sind und frei geboren werden, aber später sozusagen im Laufe des Lebens korrumpiert werden und gewissermaßen in Ketten leben. Also dass unsere schön entwickelte Gesellschaft eigentlich sogar das Gegenteil von zivilisiert ist und dass die Naturvölker, wie wir sie heute nennen, die wahrhaft Entwickelten sind. Ja, und die ganzen Implikationen daraus, da würde ich mich freuen, wenn wir dann beim nächsten Mal mit der darüber reden könnten, wenn es wieder heißt,
wie ich habe den Film Avatar schon ganz stark thematisiert
zu sagen.
Jean-Jacques Rousseau, genau. Und das heißt, es wird über Jean-Jacques Rousseau und die edlen Wilden gehen, die ihr vielleicht schon in Blau kennt. Dann werde ich auf jeden Fall dann wieder sagen, hallo Herr Professor.
Und hallo Herr Doktor.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.